Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, den 16. August. Heute geht's bei uns um Folgendes.
Kanzlerin Merkel ist durchaus schon mal bekannt für eine Kehrtwende um 180 Grad, wenn der Wind sich halt dreht. Und ich würde sagen, der internationale Wind ist sich am Drehen. Ich sage immer, es ist so wie eine Welle, eine Legalisierungswelle, die rollt. Und wenn Kanada nächstes Jahr anfängt, legal zu verkaufen als G7-Land, ja, und legalen Markt auf den Weg bringt, das ist ein Dammbruch. Ja.
Ja, vielleicht bewegt sie sich also doch, die deutsche Hanfpolitik. Eine Reportage von der Berliner Hanfparade, die dieses Jahr unter dem Motto «Breiter kommen wir weiter» stand. Dann?
Zuerst haben wir gedacht, oh, wir können nicht spielen und nachher spielen. Das ist immer so wahnsinnige Aufregung. Und plötzlich hat sich der Himmel aufgetan und wir haben gesagt, ja, wir spielen, super. Weil es wäre schlimm gewesen, Premiere, wenn du nicht können spielen, wenn du so gespannt bist und alles.
Open-Air-Theater bringt so seine Tücken mit sich. Dafür wird man belohnt mit einer großartigen Kulisse. Moby Dick schwimmt zurzeit durch die Aare bei Wohlen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Eine Meldung bewegt die Berner Medien im Moment ganz besonders, nämlich der Rücktritt des grünen Regierungsrats Bernhard Pulver. Michael Spahr, kannst du uns etwas darüber erzählen?
Ja, natürlich. Bernhard Pulver tritt im März nicht wieder zu den Wahlen an. Nach 12 Jahren als Berner Erziehungsdirektor hat er genug und will sich nach eigenen Angaben eine Auszeit gönnen und dann etwas Neues starten. Für die kantonalen Wahlen in einem halben Jahr bedeutet das, insgesamt 3 bisherige treten zurück. Mindestens 3 neue Köpfe werden dann in der Berner Regierung sitzen. Bekannt ist bis jetzt nur der Nachfolger vom FDP-Polizeidirektor Hans-Jürg Käser, nämlich Philipp Müller. Dieser dürfte mit großer Sicherheit gewählt werden. Offen ist noch, wer für die SP-Frau Barbara Eck-Rienzer ins Rennen steigen wird.
Und jetzt müssen auch die Grünen jemanden Neuen finden. Die Karten werden also neu gemischt. Bedeutet der Rücktritt von Bernhard Pulver auch, dass die Chancen steigen, dass die Linken die Regierungsmehrheit wieder zurückerobern können? Oder könnte die Berner Regierung sogar noch ein Stück mehr nach rechts rutschen?
Kaum. So wie es aussieht, werden die Bürgerlichen diesen grünen Sitz nicht angreifen. Sie werden mit einem 4-Ticket antreten und mit großer Wahrscheinlichkeit ihre Regierungsmehrheit aus 2 SVPlern, einem FDPler und einer BDPlerin halten können. Die restlichen 3 Sitze überlassen sie großzügigerweise den Linken. Das heißt, diese gehen dann an den bisherigen SPler Christoph Ammann, an die neue SP-Frau und wahrscheinlich auch an eine neue grüne Frau. Ein erneuter Linksrutsch ist fast ausgeschlossen im bürgerlich rechtsdominierten Kanton Bern. Das müsste via den Jurasitz laufen, der nicht unbedingt von der Mehrheit des Kantons bestimmt wird, sondern vor allem von der Mehrheit des Stimmvolks. In den bernjurassischen Gemeinden, da gibt es ein sehr kompliziertes System. Das haben wir bei den letzten Wahlen erklärt. Das könnt ihr irgendwo noch nachhören unter info.rabe.ch. Ja, auf jeden Fall, der jetzige Jurasitzinhaber SVP-Fürsorgedirektor Pierre-Alain Schneck hat sich zwar bei den Linken verhasst gemacht, aber er hat keinen prominenten Gegenkandidaten oder eine Kandidatin von der SP im Berner Jura. Die gibt es schlichtweg nicht. Oder hast du, Katrin Hiss, schon einmal von Christoph Gagnebain gehört?
Nein, habe ich nicht. Wer ist das?
Das wäre eben der SP-Grossrat aus dem Berner Jura, der SVP den Jurasitz abluchsen soll. Im Jura sei er bekannter als in der Deutschschweiz, schreibt der Bund. Aber beim komplizierten Jurasitz-Wahlverfahren reichen die Stimmen im Berner Jura alleine eben auch nicht aus. Es dürfte also sehr schwierig werden für die Linken, im Jura den Sitz zurückzugewinnen. Auch grüne Kandidatinnen aus dem Berner Jura gibt es im Moment nicht. Eine klitzekleine Chance gäbe es, wenn sich Rot-Grün mit der Mitte, also EVP und Grünliberalen, zu einem kantonalen RGM-Bündnis zusammenschließen würden. Wenn wir aber die Zahlen der letzten Wahlen anschauen, liegt auch da nicht wirklich viel Stimmenpotenzial. Mit anderen Worten, wenn kein Wunder passiert, wird Bern auch nach dem 25. März 2018 4 rechte Bürgerliche und nur 3 linke grüne Regierungsratsmitglieder haben.
Immerhin scheint der grüne Regierungssitz unbestritten. Wer wird denn da als Kandidat oder Kandidatin gehandelt?
Im Moment gibt es nur potenzielle KandidatInnen. Die größten Chancen haben die Berner Ex-Gemeinderätin und im Moment Grünen-Präsidentin Regula Ritz. Die Oberländer Nationalrätin Christine Häsler ist im Gespräch, sowie die Bieler Gemeinderätin Barbara Schwickert. Ich glaube, da hätte Regula Ritz die besten Chancen. Jetzt muss sie halt nur noch Ja sagen. Obwohl sie im Moment als Nationalrätin oppositionelle Parlamentspolitik betreibt, ist sie auch eine profilierte Regierungspolitikerin. Sie war jahrelang Verkehrsdirektorin der Stadt Bern und war dort äußerst beliebt und hat eigentlich einen guten Job gemacht. Sogar das bürgerliche Lager hat sie als kompromissfähige Regierungspolitikerin akzeptiert.
Danke für deine Einschätzungen. Hast du noch andere aktuelle Meldungen für uns parat?
Ja, es ist zwar immer noch Sommerloch, aber es gibt schon wieder einiges, das läuft. Zum Beispiel könnten wir jetzt über Eigentore sprechen, sowohl von den Berner Young Boys in der Champions League Qualifikation als auch von einem gewissen rechtsextremen Politiker in der Stadt Bern, der wieder mal mit rassistischen Äußerungen von sich reden macht. Doch bleiben wir beim Wesentlichen. Zum Beispiel beim Nachspiel zum G20-Gipfel in Hamburg, über den wir ja vor der Sommerpause ausführlich berichtet haben. Du, Katrin Hiss, warst ja für uns dort. Und jetzt, laut der Hamburger Morgenpost, haben 2 Demonstrierende eine Klage gegen die Polizei eingereicht. Laut den 2 Personen, die gegen den Gipfel der 20 größten Wirtschaftsmächte protestiert haben, seien sie von der Polizei massiv misshandelt worden. Sie seien einfach im Demonstrationszug mitgelaufen. Plötzlich hätten sich Polizisten auf sie gestürzt und sie mit Schlagstöcken spitalreif geschlagen. Die Polizei erwiderte darauf, sie seien zuvor aus den Reihen der Demonstrierenden mit Steinen beworfen worden. Jetzt muss die Justiz diesen Fall genau klären. Der G20-Gipfel in Hamburg Anfang Juli wurde von zahlreichen globalisierungskritischen Gruppen genutzt, um sich zu vernetzen und um den Benachteiligten der globalen neoliberalen Wirtschaftspolitik eine Stimme zu geben. Bei Demonstrationen kam es dann mehrfach zu Zusammenstößen zwischen Protestierenden und der Polizei. Ja, und wir bleiben noch gerade in Deutschland. Air Berlin ist bankrott, das melden verschiedene deutsche Medien. Und wie es sich gehört in unserem Wirtschafts- und Politsystem, läuft es auch hier nach dem Motto «Profite privat, Verluste dem Staat». Der deutsche Staat muss 150 Millionen Euro einschießen, damit die zweitgrößte deutsche Luftfahrtgesellschaft noch bis im Herbst fliegen kann. Danach soll eine neue Käuferin die Fluggesellschaft übernehmen. Der Spiegel schreibt, Air Berlin werde dann wahrscheinlich zwischen Lufthansa und EasyJet aufgeteilt. Schon in der Vergangenheit stand Air Berlin kurz vor dem Abgrund, dann übernahm Etihad die Fluggesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Hauptsitz in Abu Dhabi einen großen Anteil. Jetzt hat Etihad die Zahlungen gestoppt. Laut dem Spiegel könnte das auch zu politischen Verspannungen zwischen Deutschland und Abu Dhabi führen. Und das bringt uns noch zum Wetter. Morgen Donnerstag und übermorgen Freitag prophezeien die Wetterfrösche in der Region Bern viel Sonne und nach wie vor hohe Temperaturen knapp unter 30 Grad. Am Wochenende wächst dann die Regenwahrscheinlichkeit.
Radioinfo. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und bevor wir unter dem Motto «Breiter kommen wir weiter» an die Berliner Hanfparade reisen, hören wir Musik. Das sind Mono und Nikita Mann mit «Kein Weed».
Ich hab's wirklich versucht. Yeah. Es war ein Versuch, nur ein Versuch. Klar geht's.
geht's auch ohne. Ich könnte's auch lassen, aber es geht auch mit. Warum was verpassen? Hab's versucht, aber es war nichts zu machen. Ich will die Welt nicht immer nüchtern betrachten. Kein Weed ist auch keine Lösung. Zu viel Realität ist auch nicht immer schön. Ich hab Weed in meinem Brain, da Papers und Leiter. Ich bin gern ein Level higher. Kein Weed ist auch keine Lösung. Zu viel Realität ist auch nicht immer schön. Ich hab Weed in meinem Brain, da Papers und Leiter. Ich bin gern ein Level higher. Ich freu mich auf mein Feierabend-Joint, so wie andere auf ihr Bier. Wer will schon immer funktionieren? Ich nicht. Bau mir einen Spliff und dann chill ich zur Musik. Wer ist schon immer produktiv? Es ist doch okay, Mann, man muss sich nicht immer beherrschen. Das Leben ist so kurz für Vernunft. Wollte sowieso nie eins von diesen guten Vorbildern werden. Am Ende stirbt keiner gesund. Kein Weed ist auch keine Lösung. Zu viel Realität ist auch nicht immer schön. Ich hab Weed in meinem Grinder, Papers und Leiter. Ich bin gern ein Level higher. Kein Weed ist auch keine Lösung. Zu viel Realität ist auch nicht immer schön. Ich hab Weed in meinem Grinder, Papers und Leiter. Ich bin gern ein Level higher.
Warum auch nicht? Wir sind hier, um das Leben zu genießen. Wieso denn dann das, was Spaß macht, verbieten? Solange es Menschen gibt, werden sie es lieben, ihre eigenen Pflanzen zu ziehen. Nee, ich kann es jetzt schon garantieren, es wird irgendwann passieren. Sie werden Gras legalisieren und dann werden alle akzeptieren.
Kein Weed ist auch keine Lösung. Zu viel Realität ist auch nicht immer schön. Ich hab Weed in meinem Brain, da Papers und Leiter. Ich bin gern ein Level higher. Kein Weed ist auch keine Lösung. Zu viel Realität ist auch nicht immer schön. Ich hab Weed in meinem Brain, da Papers und Leiter. Ich bin gern ein Level higher. Manche von uns feiern mit einem Joint und die anderen mit einem Bier. Wen soll das bitte interessieren? Mich nicht. Gras verbieten und kriminalisieren. Wer glaubt denn schon, dass das funktioniert? Ich nicht. Ich weiß nur, es wird irgendwann passieren.
Der Film kann nicht dann vorbei, ist nur eine Frage der Zeit.
Sie werden Gras legalisieren.
Und es mit Sicherheit, die Grenze ist nicht mehr weit. Ich kann es jetzt schon garantieren, es wird irgendwann passieren. Sie werden Gras legalisieren, die werden alle akzeptieren.
Kein Weed ist auch keine Lösung. Zu viel Realität ist auch nicht immer schön. Ich hab Weed in meinem Brain, da Papers und Leiter. Ich bin gern ein Level higher. Kein Weed ist auch keine Lösung. Zu viel Realität ist auch nicht immer schön. Ich hab Weed in meinem Brain, da Papers und Leiter. Ich bin gern ein Level higher.
Rabe Info.
Während sich letzten Samstag Hunderttausende in Zürich zu den pumpenden Bässen der Street Parade bewegten, meist unpolitisch, tanzten Tausende durch die Straßen Berlins, wenigstens vordergründig äußerst politisch. Seit 20 Jahren findet in Berlin die Hanfparade statt, ein Tanzfest für die Legalisierung von Cannabis. Die 21. Ausgabe lief unter dem doppeldeutigen Motto «Breiter kommen wir weiter». Auch wenn der Zeitpunkt einer allfälligen Hanflegalisierung in Deutschland noch in den Sternen steht, gab es dieses Jahr zum ersten Mal einen Erfolg zu feiern. Seit März darf legal kiffen, wer ein Arztzeugnis hat. Das ist ein großer Schritt für die Hanflobby und vielleicht sogar ein erster Schritt in Richtung Legalize it. Jetzt kommt es vor allem darauf an, wer die Wahlen in gut einem Monat gewinnt. Wie es um die deutsche Hanfpolitik im Moment steht, das wollte Michael Spahr herausfinden. Eine Reportage aus Berlin.
Tut was dafür, dass wir nicht kriminalisiert wird, einmal im Jahr zur Demo gehen, reicht nicht aus!
Politikerinnen und Aktivisten für die Legalisierung von Hanf halten Reden beim Zwischenstopp vor dem Bundesministerium für Gesundheit, wo der Tross hält, ein Tross von ein paar tausend Demonstrierenden, etwa einem halben Dutzend Lastwagen mit Soundsystems und mindestens doppelt so vielen Polizeikastenwegen. Die meist jugendlichen Demonstrierenden rauchen Bong, reichen Joints rum, kiffen, als wäre Cannabis schon heute legal. Die Polizei schaut zu. Trotz grauem Himmel ist die Stimmung an der 21. Berliner Hanfparade gelassen und fröhlich. Einen guten Grund, fröhlich zu sein, hat auch Mariana Pinzon-Becht vom Deutschen Hanfverband. Nach vielen Jahren des Stillstands kam dieses Jahr endlich Bewegung in die Hanfpolitik Deutschlands.
Gerade am 8. März wurde Cannabis als Medizin legalisiert. Das wird sehr viel Veränderung bringen, das wird eine Normalisierung bringen. Also schon sehr viel mehr Leute interessieren sich für Cannabis, dadurch, dass es in den Medien auch viel präsenter ist. Die Presse redet auch schon ganz anders über Hanf. Und es wird in der Bevölkerung ein Bewusstseinswandel erzeugen, wenn immer mehr Leute ganz normal mit ihrer Dose Cannabis als Medizin, mit ihrer Tüte vielleicht auch im Café oder in Raucherbahnhöfen. Wir haben gerade gestern vom Hanfverband, wir hatten eine Anfrage bei der Deutschen Bahn laufen. Und das heißt jetzt also, Cannabis-Patienten, die Rezept haben, dürfen auch im Raucherbereich an den Bahngleisen ihre Medizin einnehmen. So, ne?
Das heißt, an der diesjährigen Hanfparade laufen zum ersten Mal legale Kiffer und Kifferinnen mit. Doch vieles ist noch offen, so ist zum Beispiel noch nicht klar, ob Krankenkassen in Zukunft legales Cannabis bezahlen oder eben nicht. Mehr Klarheit in der deutschen Cannabispolitik erhofft sich die Hanflobby nach den Bundestagswahlen am 24. September. Je linker die Partei sei, desto offener werbe sie für die Cannabis-Legalisierung, erklärt mir ein Aktivist. An der Hanfparade markieren verschiedene Parteien Präsenz. Die Piratenpartei fordert Cannaspirin als Medizin. Die jungen Liberalen fordern Freiheit für Mari und Jana. Die Linke proklamiert Kiff oder Stirb und auch die Spaßvögel der Satirepartei, die Partei, sind anwesend. Auf ihrem Transparent steht, nur illegale Drogen sind coole Drogen. Der Optimismus der Hanflobbyistin und Grünen Mariana Pinzon-Becht in Bezug auf die Wahlen hält sich in Grenzen.
Es sieht halt momentan schwierig aus, ne? Dadurch, dass wir halt irgendwie wahrscheinlich 6 Parteien haben werden im nächsten Parlament, wenn FDP und AfD den Sprung ins Parlament reinschaffen, was laut derzeitigen Umfragen halt danach aussieht, wird es sehr schwierig sein, ein linkes, progressives Bündnis zu schmieden. Wir haben die Möglichkeit natürlich, dass irgendwie, sagen wir mal, eine schwarz-grüne oder Jamaika-Koalition, wenn die FDP und die Grünen wirklich Wort halten, beide haben ja die Legalisierung im Programm, könnte sein, dass durchaus, sagen wir mal, in Koalitionsverhandlungen man der CDU das irgendwie abbringt. Aber also ganz so hoffnungsvoll finde ich ja vielleicht irgendwie nicht, aber man weiß es nicht. Ich meine, Kanzlerin Merkel ist durchaus schon mal bekannt für eine Kehrtwende um 180 Grad, wenn der Wind sich halt dreht. Und ich würde sagen, der internationale Wind ist sich am Drehen. Ich sage immer, es ist so wie eine Legalisierungswelle, die rollt. Und wenn Kanada nächstes Jahr anfängt, legal zu verkaufen als G7-Land, ja, und legalen Markt auf den Weg bringt, das ist ein Dammbruch, ja.
Augenzwinkernd schielt Mariana Pinzon-Becht auf die plötzliche Einführung der Ehe für alle. Weil Kanzlerin Angela Merkel von einem Tag auf den anderen eine Kehrtwende vollbrachte, kann die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare jetzt endlich eingeführt werden. Genauso könnte die Hanflegalisierung auf einmal Realität werden.
Wir sind hier! Wir sind laut! Weil man uns das Ganze klaut! Wir sind hier!
Hinter dem laut schreienden bunten Block an der Spitze der Hanfparade radelt ein Tandem mit Demonstrierenden in Gefängniskleidung, einen Käfiganhänger ziehend, in dem ein riesiges Hanfblatt gefangen ist. Sinnbildlich für die deutsche Drogenpolitik. Noch immer können Menschen kriminalisiert werden, wenn sie an einem Joint ziehen.
Kommt halt drauf an, in welchem Bundesland man ist. Ne? Also man hat halt sehr einen Unterschied zwischen Bayern und Berlin, ist alles dabei. Ne? Berlin ist das liberalste zusammen mit Schleswig-Holstein. Da gibt es halt einfach eine geringe Menge, die in Berlin sogar eine Sollbestimmung hat, bis zu 10 Gramm. Soll die Staatsanwalt die Verfahren einstellen, bis zu 15 Gramm, kann sie es immer noch machen. Und daher, die Polizei in Berlin hat halt einfach auch Wichtigeres zu tun, als jetzt irgendwie bei jedem, der halt eine Tüte irgendwie so anhat, da halt irgendwie zu gucken, ob da jetzt auch noch 3 Gramm in der Tasche sind, wenn sie wissen, dass der Staatsanwalt das eh nicht verfolgen wird. In Bayern wiederum werden Leute halt auch mit Anhaftung an leeren Tütchen irgendwie vor den Kadi gezerrt und in Verfahren gezerrt, ne? Von daher ist es extrem ungleich, ja, was auch für viele Leute schwierig macht, tatsächlich die Situation einzuschätzen.
Auch wenn es nicht mehr überall unbedingt eine Buße gibt für diejenigen, die beim Kiffen erwischt werden, eine schwere Strafe kann trotzdem auf einem zukommen. Wenn jemand ein paar Gramm Cannabis im Sack hat, kann er schnell mal von den Verkehrsbehörden für verkehrsuntauglich erklärt werden. Das bedeutet Führerscheinverlust für mehrere Monate.
Dann heißt es, das ist ja nicht einmaliger Probierkonsum, wenn Sie ja vorhaben, 5 Gramm zu rauchen. Und dann kommt die Führerscheinstelle halt und sagt, wir haben Zweifel an Ihrer Fahreignung. Bitte legen Sie ein fachärztliches Gutachten vor, vielleicht sogar gleich eine MPU. Manchmal passiert es so, dass die Führerscheinstelle sofort den Führerschein entzieht und man erst halt teure fachärztliche Gutachten, MPU, inklusive 6 bis 12 Monate Abstinenznachweise durch Urinprobe, Harttest, Labor. Also die Leute zahlen da teilweise, also wir haben ja gerade eine Kampagne dafür laufen und haben nach Fällen gefragt. Es gibt Leute, die echt in die Tausenden von Euros, ne? Wenn es glimpflich läuft, ist man mit 1.000, 1.200 Euro dabei. Wenn es blöd läuft, ist man mit 5.000 bis 7.000 Euro irgendwie so dabei, ne? Mit psychologischem Aufbaukurs und irgendwie, ne, weiß nicht alles, bis man seinen Führerschein zurück hat. Und das ist echt krass, weil am Führerschein hängen halt auch Existenzen, ne?
Die Demonstration für die Cannabis-Legalisierung, die Hanfparade, hat inzwischen den Neptunbrunnen vor dem Berliner Fernsehturm erreicht. Auf einer Bühne tummeln sich Rapgrößen, wie zum Beispiel der Berliner Beatheit, der offen über seinen Cannabiskonsum rappt.
Es ist Beatheit, den du mit den Kumpels siehst. Es sind die, wenn es irgendwo nach Gras riecht. Es ist nicht schwer, rauszufinden, wer an allem schuld ist, frag den Kiffer. Zeig uns mal dein Kraut, wird Zeit, dass du einen baust. Ich bin mir sicher, dass du den Rest im Beutel nicht brauchst.
Darf ich auch mal ziehen?
Chill mal, lieber Punk, gleich darfst du testen, wie oft man am Filter ziehen kann. Yeah. Mein Gras steht für Bombenqualität, nur das Beste vom Besten ist meine Priorität. Egal wo ich sitze oder stehe, ich dreh, bevor ich mich beweg und irgendwo hingeh. Manche nennen mich Junkie, manche auch Hänger, manche nennen mich Bruder und manche auch Gangster. Egal wie du mich nennst, es interessiert mich nicht.
Am Rand der Bühne treffe ich noch einmal Mariana Pinzon-Becht vom Deutschen Hanfverband. Und sie erklärt mir, warum die diesjährige Hanfparade wohl nicht die letzte gewesen ist.
Ich denke mal, die Hanfparade wird es auch noch weiterhin geben, wenn legalisiert wird, um zu feiern, dass legal ist. Und wir können ja auch davon ausgehen, dass auch das erste Legalisierungsgesetz noch nicht das beste Legalisierungsgesetz sein wird und dass man da noch nachschieben muss. Ja.
Und während sie das sagt, beginnt sich der graue Himmel über Berlin zu lichten und bald hängen nur noch süß riechende Wolken-Marihuana-Duft über der Hanfparade und den Lobbyisten und Lobbyistinnen für die Cannabis-Legalisierung.
Und jetzt wünschen wir uns allen eine lustige, weitere, wunderbare Hanfparade. Sonne im Herzen haben wir. Sonne von oben wird hoffentlich noch kommen. Tschüss!
Rade Info. Kultur.
Zuerst haben wir gedacht, oh, wir können nicht spielen und nachher spielen, nicht spielen. Und das ist immer so wahnsinnige Aufregung. Und plötzlich hat sich der Himmel aufgetan und wir haben gesagt, ja, wir spielen, super. Weil es wäre schlimm gewesen, Premiere, wenn du nicht können spielen, wenn du so gespannt bist und alles. Ja.
Nicht nur bei Schauspielerin Ursula Stäubli war die Erleichterung gross, sondern bei der ganzen Theatergruppe vor Ort, als am Dienstagabend der Dauerregen rechtzeitig aufhörte und die Premiere des neuesten Stückes doch noch in Angriff genommen werden konnte. Es ist ein wahres Ungetüm aus der englischen Literatur, welches sich das Ensemble für die aktuelle Aufführung unter freiem Himmel vorgenommen hat. Ein Ungetüm, das 50 Tonnen wiegt und dessen Kopf alleine schon 7 Meter lang ist. Moby Dick. Moby Dick, also der Roman von Herman Melville aus dem Jahre 1851, erzählt die Geschichte rund um den einbeinigen Captain Ahab, welcher den weißen Pottwal Moby Dick durch alle sieben Weltmeere verfolgt und in seinem blindwütigen, egomanischen Hass weder sich, sein Schiff noch seine Crew schont. Es gehört zum Markenzeichen der Theatergruppe vor Ort, dass diese sich für ihre Aufführungen gerne ungewöhnliche Spielstätten sucht. So wird Moby Dick unter, neben und auf der Voleibrücke gespielt, also derjenigen Brücke, welche die Gemeindefrauen Kappelen und Wohlen verbindet. Am Dienstagabend fanden sich am Fuße der majestätischen Voleibrücke rund 200 Besucher und Besucherinnen zur Premiere ein. Begrüßt wurden wir von Regisseur Matthias Künstler.
Gut, sind wir komplett da. Gut. Herzlich willkommen auf dem Bootssteig 35 und 36 am Wollensee zur Premiere von Moby Dick im Wollensee. Ich habe das Vergnügen, euch heute Abend den Kopfhörer zu erklären. Das ist euer treuer Freund und Helfer, damit ihr ein bisschen mehr vom Stück versteht.
Folgendes. Mit dem Kopfhörer ausgestattet, werden wir Zuschauer zur ersten Spielstation geleitet, dem Hotel zum Walfänger.
So wie du ausschaust, brauchst du ein Zimmer. Da wärst du schon an der richtigen Stelle. Bei Koffen schläft man tiefer als im Grab.
Hier lernen wir Ismail kennen, einen Matrosen, der auf Walfang in See stechen will. Zuerst aber muss er die Nacht mit einem tätowierten und furchteinflößenden Kerl das Bett teilen, dem Harpunier Quick-Quack. Am nächsten Morgen besteigen Ismail und Quick-Quack zusammen das Walfangschiff Peacock des Captain Ahab, aber nicht ohne vorher gesegnet worden zu sein.
Lasst uns gemeinsam beten. Seid gegrüßt.
Pater Maple wird gleich zu uns sprechen.
Da kommt er. Pater Maple kommt! Pater Maple!
Dann heißt es leinenlos.
Nun also war die Zeit gekommen. So funkelte nun Ahabs Vorsatz wie ein Fixstern über der ständigen Mitternacht seiner umdüsterten Mannschaft. Er herrschte so sehr über sie, dass alle ihre dunklen Sorgen, Zweifel, Ängste am Boden ihrer Seelen krochen. In dieser ahnungsvollen Zeit erstarb auch alles Lachen, selbst das Gezwungene.
Da ist er!
Ein Vogel wie ein Schneeberg, Moby Dick!
Mit viel Einfallsreichtum bespielt die Gruppe vor Ort nicht nur das Ufer der gestauten Nahe, sondern verwandelt die Voleibrücke in das Walfangschiff Peacock und bietet auf einem tonnenschweren Floß einen Ausschnitt des Schiffdecks. Sind die Schauspieler weit weg, werden die Dialoge via Kopfhörer an die Zuschauer übermittelt. Manchmal werden vorproduzierte Kurzhörstücke eingespielt, dann wiederum spielt die Crew direkt vor der Zuschauertribüne im Wasser. Die Zeit, welche die Schauspieler und Schauspielerinnen im Wasser verbringen, ist beträchtlich. Angst, sich eine Lungenentzündung zu holen, habe sie aber nicht, sagt Sonja Riesen, alias erster Steuermann Starbuck.
Wir bewegen uns wahnsinnig viel und ich habe bis jetzt habe ich wirklich immer so warm, dass wenn ich in das Wasser gehe, ist es mehr noch ein eine Erfrischung, als dass es eklig und kalt ist. Weil ich bin ein extremer Gefrörli und zudem haben wir natürlich Neoprens drunter. Also das ist eminent wichtig. Weil das hat es nachher warm und die Stiefel und so, das hält auch nochmal warm. Und in den Stiefel hat man dann immer eine riesen Soße. Das ist, das gibt dann auch noch schön warm.
Das Setting für die Aufführung von Moby Dick ist perfekt gewählt. Die Wolken türmen sich majestätisch am Abendhimmel. Vogelschwärme fliegen Formationen. Die Aare ruht spiegelglatt. Und über allem erhebt sich hoheitsvoll die 1920 erbaute Bogenbrücke. Es sind äußerst poetische Bilder, welche die Gruppe vor Ort in ihrem Spiel erzeugt, zumal sie Landschaft, Brücke und Fluss perfekt ins Stück einzubauen weiß. Dank den Soundscapes auf den Kopfhörern erhält das Ganze zudem eine filmische Qualität. Als Zuschauerin wendet man sich mitten unter der Mannschaft der Peacock und erlebt eine stürmische, kurzweilige und unterhaltsame Verfolgungsjagd über die sieben Weltmeere. Warm anziehen empfiehlt sich, denn es bläst ein kühler Wind auf hoher See, selbst im warmen Indonesien. Der weiße Pottwal Moby Dick wird noch bis am 9. September von Captain Ahab und seiner Crew bzw. von der Theatergruppe vor Ort durch den Wohlensee gejagt. Alle Infos zum Stück, Aufführungsort und Zeit gibt's auf www.vorort.be.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, den 14. August. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann berichten wir über die Wiedereröffnung des Museums für Kommunikation. Beigetragen zum heutigen Info haben Michael Spahr und Gisela Feutz. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Danke, habt ihr zugelassen. Habt einen guten Rest der Woche.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.